Sehr geehrte Damen und Herren, dieser Text steht unter dem vielleicht schönsten Motto, das die 68er-Revolte hervorgebracht hat. Und das, wenn wir die 50 Jahre in dieser Zeit vergangen sind, dann uns vorbei definieren lassen, sich auf merkwürdige, unvorhergesehene Art und Weise eingelöst hat. Imagination au pouvoir, die Einbildungskraft an die Macht. Und ist das nicht wahr? Ist nicht die Einbildungskraft längst an der Macht? Sind wir nicht auf höchstpersönliche, alltägliche Weise umgeben von Dingen, die von der Generation fantastisch angemutet hätten? Fantastischer als eine Mondlandung oder das Farbfernsehen, dessen Einführung Willy Brandt im Jahr 1967 feierlich zelebrierte? Wir reden vom bedingungslosen Grundeinkommen, sauberer Energie und pimpen unsere Social Media oder Dating-Profile. Und wenn wir es nicht verdrängt hätten, wischend weg, wüssten wir, dass jeder einzelne von uns einen Supercomputer mit sich herumträgt, der die Leistung der Rechnerungetüme, welche die NASA für den Launch ihrer Apollo-Mission hatte, bei weitem übertrifft. Ganz zu schweigen einmal von der Libertinage, derer wir uns erfreuen und die jedem Zeitgenossen erlaubt, zum Zeremonienmeister seiner persönlichen Orgien und Lüste zu wirken. Jedem Tierchen sein Pläsierchen und kein Hahn, wirklich, kein Hahn kräht noch weiter danach. Insofern könnte man sagen, die Revolution von 68 war ein durchschlagender Erfolg. Die Einbildungskraft ist an der Macht. Und denken wir an AI, Robotik und die Verheißung der menschlichen Schöpfermacht, Stichwort Anthropozän, ist kein Ende absehbar. Ja, man könnte geradezu behaupten, dass diese Revolution auf Permanenz gestellt ist, totale Disruption. Und mit diesem Befund könnte ich gleich zum Schluss meines Vortrags kommen und die kleine Feierstunde für beendet erklären. Danke. Danke für diese großartige Lösung. Danke dafür, dass der menschliche Geist, der zuvor auf den kalten Stern der Knappheit vor sich hingedarbt hat, in unsere postmaterialistische Überflussökonomie überführt worden ist. Danke dafür, dass wir dem Regiment von Gebrauchs- und Tauschwert entzogen sind und uns, leider geil, mit dem Trash-Faktor verblieben können, mit Dschungelcamp und Pop. Danke auch dafür, dass wir endlich unbehelligt in unserer persönlichen Komfortzone leben und uns die Welt nach Wille und Vorstellung einrichten können. Danke, 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 tausend dieser emphatischen Danksagung, die so ganz mit der üblichen Kulturkritik und dem 68er-Bashing zu tun haben will, beginnt freilich unser Dilemma. Denn so sehr ich willens bin, die Kulturrevolution des Jahres 1968 anzuerkennen und zu begrüßen, versetzt mich die Frage, wem eigentlich hier besonderer Dank gebührt, in eine tiefe Verlegenheit. Und diese Verlegenheit ist nicht einmal meinen philosophischen Scope hinzuzuschreiben, sondern würde auch von denjenigen, die sich als Kombattanten der Zeit einen Namen gemacht haben, mit Empörung zu einer Art Skandalon aufgebauscht. Stellen wir uns einmal vor, Daniel Cohn-Bendit, der als Daniel Rouge im Pariser Mai nach gerade in die Position eines Volkshelden hinhatte, hätte das Zeitliche gesegnet. Und da stünde ich nun an seinem offenen Grab, reckte die Faust gen Himmel und rief in einen blauen, gottlosen Himmel hinein: Dani, dein Kampf geht weiter. Hast du nicht davon geträumt? Der Garten der Lüste, das Ende der Arbeit, Facebook, Snapchat, Tinder, selbstfahrende Autos, Drohnen, weltweiter Lieferservice, all inclusive? Nun, sie mögen sich die Biestigkeit ausmalen, bitte die ergrauten 68er am Grab des verdienten Genossen auf dieses vergiftete Lob reagieren? Hat es doch keine Generation gegeben, die das Privileg ewiger Jugend für sich reklamiert hat, aber in unserer heutigen Welt nur mehr abgehalftet, begriffslos, ja weltfremd daherkommt? Aber wann hat dieser kulturkonservative Alterungsprozess eigentlich eingesetzt? Meine Antwort ist simpel. Spätestens in dem Jahr, das wir heute feiern, möglicherweise auch noch deutlich früher. In diesem Kontext ist die Geschichte von Daniel Rouge, die den Pariser Mai entfesselte, wirklich erhellt. Sie beginnt damit, dass der französische Jugendminister François Misoff die Universität Nanterre, mit einem hässlichen Gewerbegebiet angesiedelt ist, mit einem neuen Schwimmbad beglückt hat. Und weil es das Geschenk einzuweihen gilt, macht sich der Herr Minister, von einigen Honoratioren begleitet, auf den Weg. Zu seinem Erstaunen sieht er sich als einer Wegweiser einem Riesenphallus gegenüber. Eigentlich war der Plan der Studenten gewesen, den Minister mit dem Anblick einer Orgie im Schwimmbad zu beehren. Aber zu diesem überzeugenden Happening hatten sich zu wenig Volontäre eingefunden. Und hier schlägt nun die Stunde des Revolutionärs, Daniel Rouge. Er wandte sich nämlich an den Minister heran, mit dessen Tochter er eine Affäre hat, zückt eine Zigarette und bittet den Minister um Feuer. Er ist ein höflicher Mann, kramt sein Feuerzeug hervor und Daniel nutzt die Gelegenheit, ihn darauf hinzuweisen, dass er das ministerielle Weißbuch gelesen habe und dass ich keine einzige Zeile zu den sexuellen Problemen der Jugend darin finde. Er sei, antwortet der Minister, vor allem mit der sportlichen Ertüchtigung der französischen Jugend beschäftigt. Als Dani darauf hinweist, dass es sexuelle Probleme gebe, sagt der Minister, schauen Sie, da haben Sie den Pool, da können Sie sich doch abkühlen. Und damit reicht der nette Herr Minister, der übrigens in der Resistance gegen die Nazis gekämpft, unserem Dani jenes metaphorische Streichholz, das es braucht, um eine Revolution zu entzünden. Das, so sagt Dani nämlich, habe man bei den Nazis auch immer gesagt. Nazis. Nun, Sie können sich vorstellen, wie die Geschichte weitergeht. Zischeln, Rufe, Tumult, Abgang des Ministers. Die empörten Studenten erklären, dass sie in Nanterre in einer Art Vorstamm Vietnam hausten und in Wahrheit alle deutsche Juden seien. Und sie sprechen sich mit Parolen wie Aufrecht den Verdammten vor Nanterre, Mut zu. Weil man im Ausnahmezustand Verbündeter bedarf, erscheinen schon bald Marx und Mao auf den Plakaten. In der Anfangsphase jedoch lässt sich das revolutionäre Programm auf eine ziemlich schlichte Logik eindampfen. Man könnte von Vatermord, vielleicht auch einer Verleugnung aller Autorität sprechen, dem Generalverdacht, dass die Segnungen der Elterngeneration nur toxische Gaben sein können. Sie wollen doch nur unser Bestes, glauben, lautet die Losung. Aber wir geben es ihnen nicht. Sie wollen doch nur unser Bestes, lautet die Losung. Aber wir geben es ihnen nicht. Als es sich gut macht, historische Vorbilder in den Dienst zu nehmen, bildet sich in Anlehnung an eine Splittergruppe der französischen Revolution die Gruppe der Enragés und dekretiert: Nehmt eure Wünsche als Realität. Langeweile ist konterrevolutionär. Arbeitet niemals. All dies bestätigt aufs Schönste das Marxische Diktum, dass alle großen historischen Ereignisse zweimal passieren. Einmal als Tragödie, dann als Farce. Eine Deutung, der sich auch der Historiker Raymond Aron angeschlossen hat, der von einer Kostüm- und Pseudo-Revolution gesprochen hat. In diesem Sinn markiert der Pariser Mai den Tod des Königs. Ebenso wie er den Tod des Königs, ebenso wie er mit den Enragés den unterdrückten Part der französischen Revolution wieder auferstehen lässt. Weil dieses Thema, wie Sie sehen werden, meine Gedankengänge auch im Folgenden begleitet, will ich Sie mit dem Zitat eines weiteren großartigen Dialektikers begleiten. Karl Valentin nämlich, der dieses Problem auf wunderbare Art und Weise auf den Begriff gebracht hat. Zitat: Es ist alles gesagt, bloß noch nicht von allen. Nun aber, in Pariser Mai hat in Gestalt von Daniel Rouge auch der Letzte begriffen, was die Stunde geschlagen hat. Und als ein Reporter zwischen Barrikaden und brennenden Autos ihm ein Mikrofon unter die Nase hält, bringt er die Logik der Verneinung auf die denkbar kürzeste Formel.
Generalstreik. Generalstreik. Generalstreik.
Was nun passiert, ist das eigentliche Wunder. Denn zur Verwunderung der Studenten ist das Land reif für die Revolte. Plötzlich nehmen schließlich unzufriedener und frustrierter alle Lage an. Bekümmert es die französischen Arbeiter nicht mehr, was ihnen die stalinistische KPF vorschreibt. Ein lang aufgestauter Zorn macht sich Luft. Und es sind nicht mehr bloß sexuell frustrierte Jugendliche, sondern Arbeiter. Kleine Angestellte, renitente Beamte, die das Land lahmlegen, ihr nach gerade in anarchische Zustände stürzen. So sieht sich selbst der Präsident der Französischen Republik, Charles de Gaulle, gezwungen, aus dem Landes zu gehen. Nichtsdestoweniger ist die Revolte des Jahres 1968, wenn wir sie mit den Instrumenten der politischen Ökonomie messen, schwer zu erklären. Denn niemals zuvor im letzten Jahrhundert hat es eine Zeit gegeben, wie in Paris, noch in Berkeley, in London und in Berlin, wo zwischen den Klassen solch geringe Gehaltsunterschiede herrschten. In den Zeiten des Wirtschaftswunders waren die Arbeiter alles andere als jene hilflosen Opfer, die der Kapitalismus bis aufs Blut ausgepresst hätte. Nehmen wir unsere heutigen Maßstäbe zum Vergleich, hat demgegenüber die Ungerechtigkeit auf skandalöse Weise zugenommen. Mag jene Epoche in der Rückschau geradezu als das goldene Zeitalter des Kapitalismus anmuten. Woher also der Zorn? Und der Furor. Lassen Sie mich, um diese Frage aufzulösen, die Problematik des historischen Wiedergängerwesens an einem konkreten Beispiel demonstrieren. Genauer an Che Guevaras Theorie der Guerilla, La Guerra de Guerillas, dass ich mir, um mir den Umschlag zur Gewalt und zur RAF klarzumachen, aus der Staatsbibliothek zu Berlin ausgeliehen hatte. Schon beim Aufschlagen des Exemplars fiel mir die Datums- und Ausleihestempel ins Auge, die man der vordigitalen Ära noch ins Buch hineinstempelte. Der letzte Leser datierte auf das Jahr 1968 und hatte das Buch mit einem dicken Bleistift traktiert, auf rohe, nachgerade brutale Weise. Die Seiten waren mit Unterstrichungen bedeckt. Manchmal waren es ganze Sätze wie: Das strategische Ziel muss die Zerstörung des Imperialismus sein, oder alles geschieht im Dunkeln, dann wieder einzelne Wörter wie Sabotageakt oder Initialzündung. Ganz offenbar bestand das Ziel der Lektüre darin, die Frage nach dem Was tun zu beantworten. Eine Frage, die sich für den Leser nach 50 Seiten beantwortet hatte, denn da brachen die Unterstreichungen ab. Bei den letzten Unterstreichungen ging es um die Frage, wie die Guerilla im Untergrund oder im Dschungel miteinander würde kommunizieren können. Und da standen dann diese Wörter, ganz dick unterstrichen. Rauchsignale, Lichtsignale und Brieftauben. Mag sein, dass der Leser in der Staatsbibliothek hier von Kindheitserinnerungen übermannt worden ist. In jedem Fall ist offenkundig, dass der Traum des Stadtindianers, die Romantik von Buschtrommeln, Rauchsignalen, Brieftauben, sich im Lesesaal der Staatsbibliothek am Potsdamer Platz wie ein Tagtraum ausnimmt. Und dieser Tagtraum bezieht seine Inspiration nicht aus der unmittelbaren Umgebung, sondern aus entlegenen Kampfzonen, dem Dschungel Boliviens, Vietnams oder Kambodschas, wo edle Wilde sich für die gute Sache und die Gerechtigkeit einsetzen. Dass die verehrten Führer Ho Chi Minh, Mao oder Pol Pot, dem der kommunistische Bund Westdeutschlands auch bis weit in die 70er Jahre hinein huldigte, sich bei Namen als Menschenschlechter entpuppten, tut der Begeisterung keinen Abbruch. Geht es jedoch eher um die Ikone, um die Locke des Helden. Aber wenn dies zum Kampf gegen das Schweinesystem und zum Konzept der Stadtguerilla geführt hat, stellt sich die Frage, Eder, ist das eigentlich zeitgemäß oder nicht einfach politische Romantik, eine heillose Don Quixoterie? Nun habe ich Ihnen gerade ein Kontrastprogramm auf den Schirm gezaubert, das gleichfalls aus dem Jahr 1968 stammt. Eine Demonstration des kalifornischen Computerwissenschaftlers Douglas Engelbart. Wenn Ihnen die Geschichte des Computers geläufig ist, Das führt zu der Fatz, wo ich diese Geschichte erzählt habe. Denn wissen Sie, dass Engelbart nicht bloß Erfinder der Computermaus war, sondern dass er im Stanford Research Institute eine Reihe von Revolutionen inaugurierte, die er nun in dieser Mutter aller Demos einem staunenden Publikum präsentierte. In jedem Fall aber sprengte das, was die Besucher des San Francisco Convention Center an diesem Tag zu Gesicht bekamen, alle Vorstellungskraft. Ein Autor, der bei dieser Demonstration zugegen war, sagte, dass das, was er dort gesehen habe, die nächste Droge nach LSD sei. In dem Video, das Sie sich auf YouTube anschauen können, präsentiert Engelbart nicht nur die erste Computermaus, sondern darüber hinaus ein Graphic User Interface mit einem modernen Dateisystem, in dem man nach Belieben verschieben, kopieren und annotieren kann. Und zudem führt er mit einem anderen Netzknoten am 5 Kilometer entfernten Stanford Research Center kollaboratives Arbeiten, Voice- und Textchat vor. Kurzum, all das, was wir heute für das Charakteristikum des digitalen Zeitalters halten, halten wir in einem Gegenschnitt unseren Revoluzer aus der Staatsbibliothek dagegen, der von Brieftauben, Buchstaben und Rauchsignalen träumt, wissen wir, dass die Träume der Stadtkirche ja schon zu der Zeit, als sie geträumt wurden, hoffnungslos veraltet waren. Und insofern wäre zu dem Porträt des jungen Mannes, der hoffte, mit ein paar schönen Sprüchen die Weltrevolution zu entfachen, einfach nur zu sagen, hier steht ein Mann vor uns, der eine große Zukunft hinter sich hat. Das ist, wenn man das auf die Generation übertreibt, das Dilemma der 68er. Da gibt es ein paar Monate, die eine Karnevaliske gleichermaßen tumultartige wie erotische Grundstimmung erzeugt haben. Wohin hat das geführt? Ein paar wenige haben sich als Stadtindianer kostümiert und den Terror der RAF losgebrochen. Aber die große Mehrzahl der Bürgerkinder ist doch mit ihrem ideologischen Rüstzeug im Gepäck brav durch die Institutionen marschiert, gleich in die Rente, finden Sie so vom. Schauen wir uns die betreffenden Institutionen heute an, sind die Ergebnisse nicht gerade ermutigend. Insofern könnte man über dieser Generation den Stab sprechen, sagen Sie, sie hatte schon 68 ihre Zukunft hinter sich. Was danach kam, war Post. Postmodern, poststrukturalistisch, postdemokratisch. Man könnte sagen, dass die Generation der 68er den historischen Riss der französischen Revolution popularisiert hat. Und im Rausch der Revolte diesen Slogan imitiert. L'imagination au pouvoir, die Einbildungskraft an die Macht. Hat die Freisetzung der Fantasie im Alltäglichen zu jener Lockerung der Lebensform geführt, die wohl alle Anwesenden nicht mehr missen wollen, muss man sagen, dass die politische Ernte demgegenüber eher dürftig ausgefallen ist. Historisch gesehen hat die Generation Wort gehalten. Dem Versprechen, ihr wollt unser Bestes, aber das bekommt ihr nicht, ist buchstäblich nichts gefolgt. Keine Vision, kein Programm, das die grandiose Theorie in die Wirklichkeit überführt hätte. Man muss schon einen gewissen historischen Masochismus aufbringen, um sich durch die Quellen der Zeit hindurchzuquälen. All diese schnell dahingerotzten Texte, die, wie der Biograf der Revolte Gerd Kühn schon bemerkt hat, nicht auf Bestand angelegt sind. Relikte einer gleichermaßen präpotenten wie früh verkreisten Revolte, aus der Zeit gefallenen Überliebsel, die den Akteuren selbst in der Rückschau, je nachdem peinlich oder unverständlich, anmuten. Insofern ist es ein Glücksfall, wenn man beispielsweise das Manifest einer Künstlergruppe vor sich hat, die ihre Erlösung darin sieht, die Museen und Galerien mit möglichst minderwertigen Kunstwerken zu fluten. Eine Position, die sich die Dekapitation des symbolischen Vaters als Abschaffung des Kunstanspruchs auf die Fahnen geschrieben hat. Wird es politisch, hat man es mit geschlossenen Räumen zu tun, die würde sie ein versprengtes Einzelwesen artikulieren, die Stringenz eines Warnsystems aufweisen, wenn man sie nicht gleich als Kinderträume oder politische Romantik abtut. Auf einer strukturellen Ebene allerdings sind diese Ephemeriden durchaus interessant. Denn wenn man Kunst vor sich hat, die keine Kunst mehr sein will, Bücher, die keine Bücher mehr sein wollen. Er weiß sich der Geist der Revolte als Logik der Verneinung. Ein großer Mahlstrom, in dem ein überkommener Bestand einfach so untergeht. Das führt freilich zu dem Paradox, das ich in meiner Danksagung am Anfang angerührt habe. Ganz offenbar findet im Jahr 1968 eine große Veränderung statt, nur dass sie wenig bis gar nichts mit der Generation der 68er zu tun hat. Aber wie kann man sich das vorstellen? Da findet eine Revolution statt, aber niemand ist da. Das erinnert an den Slogan der Friedensbewegung: Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. In jedem Fall haben wir es hier mit einem Schlachtfeld zu tun, das von den Konflikten des Vorstadt-Vietnam nicht erhellt, sondern nach gerade verdunkelt worden ist. Aber bevor wir diesem Rätsel auf die Spur kommen, lassen Sie mich noch einmal daran erinnern, dass sich 68 als eine Fortsetzung oder als eine Wiederholung der französischen Revolution charakterisiert habe. Es führt uns zu der Frage, was stand eigentlich in der französischen Revolution auf dem Spiel? Jeder ernsthafte Historiker wird uns darüber aufklären, dass sich hier der Kapitalismus von den ständischen Fesseln befreit. Das Stehende und Ständische verdampft, wie es das kommunistische Manifest auf den Punkt bringt. Mit der französischen Revolution beginnt eine Ordnung, die Ordnung der modernen Massengesellschaft und der Nation, die Benedict Anderson als imaginierte Gesellschaft, also als Produkt der modernen Einbildungskraft bezeichnet. Andererseits wird mit dem Ancien Regime ein religiös eingefärbter, zentralperspektivisch kundierter Herrschaftsbegriff abgeschafft. Nehmen wir das strukturell, haben wir einerseits den Kopf des Königs, auf der anderen Seite die große Masse, die nach Mitsprache verlangt. Vor diesem Schisma ist die Tötungsart, die den bedauernswerten Louis XVI aus der Welt heraus beförderte, durchaus passend. Denn mit der Guillotine wird der Kopf vom Körper getrennt. Und dies wiederum bedeutet, dass der Volkskörper, die Volkssouveränität, keines gottgewollten Führers mehr bedarf. Dies mag erklären, dass die Revolutionäre den Körper des Königs in einem offenen Sarg durch die Straßen trugen und dass jeder der Umstehenden einen kopflosen Körper darin erblicken könnte. Nein, ganz stimmt das nicht. Man hatte den Kopf des Louis de Bourbon zwischen seinen Beinen postiert, mit glasigen, weit geöffneten Augen. Nun wäre ich durchaus versucht, hier eine kleine Exkursion zur Geschichte der Guillotine einzustreuen, die man als kopflose Herrschaftsmaschine auffassen könnte. Wichtiger freilich ist der innere Widerspruch dieses Zeremoniells. Tatsächlich haben wir es hier mit zwei konfligierenden Ordnungen zu tun. Da haben wir einerseits eine kopflastige, repräsentative Ordnung vor uns, die top-down, von oben nach unten verläuft. Andererseits jene basisdemokratische Variante, die wir als Graswurzelbewegung kennen, bottom-up. Wenn man den König einen Kopf kürzer macht, so um der Masse zu ihrem Recht zu verhelfen. In diesem Sinne ist die Todesart hochsymbolisch. Steht die Trennung von Kopf und Körper für einen Machtübergang von Gottes Gnadentum zur Volkssouveränität, von der Elite zur Masse oder wie ich sagen würde, von der Ordnung der Repräsentation zur Ordnung der Simulation. Dieser Konflikt zwischen Kopf und Körper, den ich für die eigentliche Revolution der Zeit halte, artikuliert sich in den verschiedensten Feldern, von der Medizin bis zur Ökonomie, vom Staatswesen bis hin zur Produktionsweise. Damit das nicht eine fleischlose Behauptung bleibt, will ich gleich einige historische Marksteine setzen. Mag sein, dass sich die älteren Semester unter Ihnen vielleicht an das eine oder andere erinnern können, aber ich bin ziemlich sicher, dass Sie bislang nicht auf den Gedanken verfallen sind, diese Paradigmenwechsel mit der Studentenrevolte von 1968 in Verbindung zu bringen. Die erste, wenn Sie so wollen, symbolische Dekapitation betrifft das Verständnis des menschlichen Körpers. Als im Jahr 1967 dem südafrikanischen Chirurgen Christian Barnard gelungen war, Herztransplantationen vorzunehmen, sah sich eine Ad-Hoc-Kommission an der Harvard Medical School gezwungen, eine Neudefinition des Todes vorzunehmen. Fortan sollte jemand tot sein, wenn sein Hirn keine Aktivitäten mehr aufwies. Nun verfolgt ihn dieser Brain Death Standard vor allem den zerhirntoten Patienten, die Organe zu entnehmen und sie etwaigen Empfängern zu übertragen. Dieser Schritt kommt nicht ganz überraschend, sondern markiert die logische Konsequenz einer ganzen Serie von Umkodierungen. Hat schon die Herz-Lungen-Maschine der 50er Jahre eine merkwürdige Zwielichtzone etabliert, gelangte man in der Weltraumfahrt zur Idee des kybernetisch augmentierten Astronauten, Cybernetically Augmented Organism, also des Cyborgs. Ein weiterer Schritt in der Beherrschung des Körpers ist die Antibabypille. Karl Gerassi im Jahr 1961 hat sie erfunden, denn sie machte klar, dass die biologische Reproduktion kein Fatum mehr ist, sondern eine Entscheidung bedeutet. In jedem Fall ist die berühmte Losung der Frauenbewegung: Mein Bauch gehört mir, nur denkbar auf der Basis einer solchen Entscheidbarkeit. Der Körper selbst wird zu einem Body Politic und damit zu einem Gesellschaftsprojekt, einer Ich-AG avant la lettre. Der Psychologe Abraham Maslow hat dieses Programm der transpersonalen Psychologie 1968 folgendermaßen formuliert: Jede Person ist ihr eigenes Projekt und schafft sich selbst. Das aber heißt, man tritt aus dem Zustand des Fatums und der Naturwüchsigkeit heraus und gestaltet sich selbst wie eine Art Kunstwerk. Kommen wir zur zweiten Kopf-Körper-Trennung. Wie Sie anhand des Videos von Douglas Engelbart gesehen haben, sind schon in den 60er Jahren die großen Revolutionen unserer Internetwelt vorweggenommen. Und weil sich die Intelligenz der Maschine vom Maschinenkörper selbst ablosen kann, kommt es zu jener Trennung, die wir Hardware und Software nennen. Auf eine gewisse Weise ist auch diese Logik in der Moderne vorweggenommen. Denken Sie an die Lochkarten des Monsieur Jacquard, bei denen das jeweilige Textilprogramm sich vom Webstuhl löst. Da haben Sie bereits im 19. Jahrhundert einen Vorschein dieser Logik. Der Computerpionier Charles Babbage, der in dieser Zeit den ersten Prototyp eines Computers baut, sieht in dieser Fähigkeit zum Programmwechsel das Surplus, das den Superman der Moderne über den Uhrmachergott des Mittelalters erhebt, oder etwas moderner ausgedrückt: God is a DJ. Im Jahr 1969 wird die Frage von Hardware und Software zu einem Politikum. Die Firma IBM wird in einem aufsehenerregenden Prozess genötigt, ihre zuvor gebundelten Hardware-Software-Projekte zu trennen. Software wird als ein Gut denkbar, das frei zu flottieren beginnt. Und ich denke, sie wird schon hier die strukturelle Verwandtschaft zur transpersonalen Psychologie des Abraham Maslow sehen. Wir werden auch die Frage, was die frei flottierende Softwareintelligenz für die gute Produktion, die Arbeit, aber auch die Einbildungskraft bedeutet, gleich auch zurückkommen. Aber zunächst einmal möchte ich Ihnen die dritte große Kopf-Körper-Trennung vorstellen, die wir im Video des Douglas Engelbart schon annonciert haben. Die Entdeckung des Netzes. Wenn heutzutage die Idee der Schwarmintelligenz eines dezentralen Ordnungssystems oder einer Liquid Democracy vorgestellt wird, so wird damit auf jene basisdemokratische Graswurzelökonomie in Ordnung angespielt, die sich auf das Urbild des Netzes zurückführen lässt. Wie aber kommt es, dass diese Netze unseren alten Repräsentationsmedien den Hang ablaufen? Wie kann die Intelligenz der vielen, der Crowd, eine größere Resilienz, eine bessere Performance abliefern als jedes zentralistisch geplante System? Ein interessantes Beispiel für diesen Machtwechsel ist Linux, das nicht zufällig zum Betriebssystem unseres heutigen Kapitalismus avanciert ist. Die strukturelle Seite des Machtwechsels ist klar. Von der zentralperspektivischen Planung hin zur Selbstorganisation, vom großen Bruder zum Netz. Kommen wir zur letzten Revolution, die sich in den letzten Jahren als politische Erschütterung dem Weltbewusstsein eingegraben hat, nämlich der Dekapitation des Leviathans in geldpolitischer Hinsicht. Was war die Situation im Jahr 1968? Da herrschte noch immer die Vorstellung, dass jede Nation nach Gusto ihre Geldnoten emittieren könne. Diese Ordnung wurde durch die Logik des Bretton Woods-Systems gewährleistet, die eine Golddeckung des Geldes vorsah. Jede ausländische Zentralbank konnte bei der Fed amerikanischen Zentralbank vorstellig werden und würde für $35 eine Feinunze Gold erhalten. Da auf diese Weise die Illusion der Golddeckung etabliert war, konnte sich jeder Staat als der absolute Herrscher über den Wert des Geldes gebärden. Zwischen den Staaten wurden die Wechselkurse einfach festgelegt. So wurde die D-Mark lange Zeit zu einer Ratio von 1:12, später 1:4 zum Dollar getauscht. Ende der 60er Jahre allerdings war klar, dass ein Staat wie Frankreich so viele Dollarnoten aufgehäuft hatte, dass alle in Fort Knox gebunkerten Goldvorräte nicht ausgereicht hätten, um die französischen Forderungen zu bedienen. Was also war die Lösung? Sie bestand darin, dass man das Geld von der Golddeckung löste und der internationale der Spekulanten die Aufgabe übertrug, den Wert des Geldes zu ermitteln. Das Regime des Free Floating, das übrigens alle Akteure keilt und unvorbereitet erwischte, markiert eine Art Revolution, ja geradezu eine Dekapitation nationalstaatlicher Souveränität. Fortan ist das Kapital nicht mehr in den Kapitalen der Nationalstaaten zu Hause, sondern in den Händen der vielen anonym und gesichtslos agierenden Spekulanten. Eine strukturelle Veränderung, in der abermals das Ancien Regime gegenüber der neuen Ordnung den Kürzeren zieht. Führen wir uns nun diese vier Revolutionen vor Augen, die Umkodierung des Körpers, die Entstehung der Software, das Netz und das Freiflottieren des Geldes, sehen wir, dass sie allesamt ein und demselben Muster folgen. Denn in jedem Fall wird die bisherige, fast als Natur aufgefasste Größe einer tiefgreifenden Bedeutungsveränderung unterworfen. Der Körper, die Arbeit, die Gemeinschaft und das Geld. Und wie wir uns überzeugen können, ist die in den 60er Jahren begonnene Revolution keineswegs zu einem Ende gescheitert, zu einem Stillstand gekommen. Ganz im Gegenteil. Wurde damals die Integrität des Leibes mit der Realität eines kybernetisch augmentierten oder durch Fremdorgane erweiterten Körpers konfrontiert, stehen uns nun sonderbare Mischwesen ins Haus. Gebilde wie Craig Venters, Cynthia 1.0 beispielsweise, bei denen ein biologisches Substrat durch eine Software gesteuert wird. In gewisser Hinsicht greifen die verschiedenen Erzählstränge ineinander. Lässt sich gar nicht mehr entscheiden, ob man es hier mit Körper, Software, dem Netz oder dem Kapital zu tun hat. Was passiert beispielsweise, wenn jemand ein Bakterium zu Code aufgelöst hat? Er kann diesen Code, wie es das Team um Craig Venter gemacht hat, auf einer Webseite zugänglich machen. Wenn wiederum ein Interessent in Abu Dhabi das Bedürfnis verspürt, dieses Bakterium zum Leben zu erwecken, kann er den Code downloaden und in seinen Gendrucker einspeisen. Und dieser wird augenblicklich eine Population dieses Bakteriums anlegen, die sich dann mit Nährlösung gefüttert auf natürliche Weise vermehrt. Wohlgemerkt, das ist keine Science-Fiction, sondern bereits Realität. Und sie trägt die Signatur der 68er-Revolte. L'imagination au pouvoir, die Einbildungskraft ist an der Macht. Wenn ich die vier großen Revolutionen der 68er Zeit ins Feld führe, die Neukodierung des Körpers, die Abschaffung des Goldstandards, die Überwindung der Hardware und unserer Institutionen, sehen wir uns jedem revolutionären Sprengsatz gegenüber, der uns bis heute beschäftigt. Und zwar nachhaltig. Demgegenüber scheinen die Heroen der Revolte, Marx, Mao, Ho Chi Minh, als rückwärtsgewandte Gespensterschar Ritter von der traurigen Gestalt, deren Schriften nur mehr wie ein Kampf gegen Windmühlen anmuten. Schon von daher ist die Vorstellung, die 68er hätten die Gesellschaft verändert, vor allem ein Mythos. Haben wir es doch mit einer strukturellen Revolution unserer Gesellschaften zu tun, die in den Revoluzern von ehedem bestenfalls willige Nutznießer, Lautsprecher oder Trittbrettfahrer gefunden hat? In diesem Sinn wäre die Behauptung der 68er, dass die Strukturen nicht auf die Straße gehen, umzukehren. Man müsste im Gegenteil darauf hinweisen, dass es die Strukturen sind, die jene Erschütterung erzeugt haben, die schließlich in Gestalt von Generalstreik, Revolte und Autoritätsverlust ihren Ausdruck gefunden hat. Wie Sie gesehen haben, markiert das, was wir etwas euphemistisch Strukturen nennen, ein riesenhaftes Feld, das medizintheoretische, informatische, ökonomische und gesellschaftspolitische Seiten umfasst. Und damit wir uns nicht in den Einzelheiten oder in nichtssagenden Bemerkungen zu Gott und der Welt verlieren, will ich Ihnen kurz vorführen, was es mit der Revolution der Einbildungskraft auf sich hat, die sich schließlich im besagten Slogan artikuliert und inwiefern die Revolution, die Ende der 60er Jahre losbricht, eine Zwangsläufigkeit darstellt. Und damit die Geschichte möglichst effektvoll beginnt, will ich sie mit einem Big Bang, mit der Explosion der Atombombe beginnen. Was ist eine Atombombe? Man könnte sagen, eine Atombombe ist ein verdinglichter Staat, eine Res Publica oder genau eine Res Mobilis, ein mobil gewordener Staat. Da braucht es einen LKW. Und Sie können sich ein solches Ding in Ihre Garage stellen. Aber auch wenn wir den James Bond Bösewicht beiseite lassen, bedeutet die Atombombe nicht nur eine Apotheose des Staates, sondern führt hinterrücks zu seiner Auflösung. Denn was passiert, wenn eine solche Bombe, sagen wir, über San Francisco niedergeht? Alle elektrischen Geräte in der Umgebung sind infolge der elektromagnetischen Strahlung tot. Und weil diese Störung auch den Telefonverkehr affiziert, kann es passieren, dass der Leviathan in Washington nicht erfährt, dass er gerade einen tödlichen Schlag erlitten hat. Wie kann man sich dagegen schützen? Indem man ein Netz baut, das sich sozusagen automatisch auf den letzten verbliebenen Kommunikationsphasen den Weg nach Washington sucht. Allerdings funktioniert es mit analogen Signalen nicht sonderlich gut. Diejenigen, die sich noch an den Kassettenrekorder erinnern, wissen, dass ein analoges Signal nach 4 Kopiervorgängen im Rauschen untergeht. Woraus die Wissenschaftler im Umkehrschluss folgerten, dass das künftige Überlebenssystem nur digital würde sein können. Das Internet spielt also, so besehen, den Gegenpart zur nuklearen Spaltung. Kommt es einerseits zur körperlichen Atomisierung, besteht die Schutzmaßnahme in einer digitalen Netzvorrichtung. Denn nur so kann das Gleichgewicht des Schreckens aufrechterhalten werden. Dieser Zusammenhang zwischen der Bombe und ihrem informatischen Gegenspieler ist nun keineswegs arbiträr. So hatte sich der wissenschaftliche Koordinator des Manhattan Projects, Vannevar Bush, bereits als Computerpionier einen Namen gemacht. Und noch während der Arbeit an der Atombombe legte er einer staunenden Öffentlichkeit die Vision eines Desktop-Computers vor. In gewisser Hinsicht ist das nur logisch. Denn um ein solch komplexes Gebilde wie eine Atombombe in die Welt zu setzen, müssen Sie das Wissen abertausender Wissenschaftler orchestrieren. Und weil die Geheimniskrämerei in Anbetracht der Komplexität keinen Sinn ergibt, müssen alle Wissenschaftler Zugriff auf den gesamten Wissenskörper besitzen. Ein Umstand, den sich der Spion Klaus Fuchs zunutze machte, der den Sowjets die Geheimnisse verriet. Auf der Seite des Körpers haben wir also den radioaktiven Fallout und die Kernspaltung, auf der Seite des Geistes die Notwendigkeit einer Schwarmintelligenz. In jedem Fall, denke ich, werden Sie verstehen, warum das amerikanische Verteidigungsministerium Unmengen von Geldern bereitstellt, um eine Luftüberwachung und ein digitales Kommunikationsnetz zu errichten. Allerdings bekam man schon bald mit den Typen und der Materie zu tun. Die ersten Computer, die auf Vakuumröhren basierten, waren raumgreifende Ungetüme. Würde man ein heutiges Smartphone auf diese Weise bauen, müsste man die Welt mit einem Bauwerk bestücken, das alle bisherigen Superlative überträfe. Ganz abgesehen davon, dass der Energiehunger dieses Monsters unermesslich wäre. Um dieser Hypertrophie zu entkommen, erfanden die Ingenieure den Transistor, der die Kultur der 50er Jahre zum Beispiel in Gestalt solarbetriebener Transistorradios nachdrücklich umkrempelte. Zum Unwillen seines Miterfinders übrigens Walter Bratton, der sich mit dem Preis dieser Erfindung überhaupt nicht abfinden konnte. Der Rockmusik, die es erlaubt, dass selbst das Flüstern des Sängers eine überlebensgroße Wirkung entfaltet. Führte der Transistor als Verstärker dazu, dass die Populärkultur plötzlich eine Stimme bekommt, bescherte er der Computerfertigung einen weiteren Schub. Nicht nur, dass man die großen Vakuumröhren durch Transistoren ersetzte, zudem keimte die Idee, dass man die verschiedenen Transistoren auf einen einzigen Festkörper auslagern könne. Hier sehen Sie den ersten integrierten Schaltkreis aus dem Jahr 1959, der mehrere Transistoren auf einem Silizium-Substrat zeigt. Der integrierte Schaltkreis konfrontiert uns mit einem Turn, der unserer klassischen Physik zuwiderläuft. Denn der Geschwindigkeitszusatz entsteht nicht mehr dadurch, dass man Körper schneller durch den Raum schießt, sondern dass man den Raum zwischen den Transistoren verkleinert. Das geschieht mit Hilfe der Drucktechnik und verschiedenen chemischen Ätzprozessen. Dadurch nämlich ist es möglich, den Festkörper mit immer mehr Transistoren zu bestücken und zugleich den Energiehunger dieses Körpers zu dezimieren. Das ist der Kern des Mooreschen Gesetzes, das, wie Sie wissen, alle 18 Monate eine Geschwindigkeitsverdopplung verspricht. Und zwar dadurch, dass der Raum zwischen den Transistoren immer weiter geschrumpft wird. Im Jahr 1970 ist es soweit. Da kann die Firma Intel den ersten Mikroprozessor vorstellen. Ein Minicomputer, den man in Taschenrechner und Fahrstühle, ja eigentlich überall einbauen kann. Im Grunde haben wir hier eine Entfesselung der Einbildungskraft vor uns. Denn der Programmierer, der sich irgendwelche Dinge ausdenkt, kann sie der Maschine einfach eingeben. Und zwar ohne, dass er sich um die quantenmechanischen Implikationen noch bekümmern muss. Damit wird der Computer zur Wunschmaschine, zu einem Gebilde, das imaginäre, virtuelle Welten ermöglicht. Was passiert nun, wenn Sie zwei solcher Computerchips miteinander vernetzen? Ganz einfach, weil der Strom in Lichtgeschwindigkeit läuft, lässt sich die Information, die beispielsweise in San Francisco angefallen ist, mit Lichtgeschwindigkeit ans andere Ende der Welt beamen. Dies führt uns zu dem, was wir Globalisierung nennen. Eigentlich ist der Terminus ein Missverständnis. Denn streng genommen handelt es sich dabei doch eher um ein Epiphänomen der Digitalisierung. Folgen die Güter den Informationen, Bestellungen, die via Telefon oder Fax irgendwo eingegangen sind? Wie schnell die neuen Kommunikationsverhältnisse in den politischen Raum vordringen, lässt sich auch an der Geburt der ersten NGO verdeutlichen, Greenpeace. 1971 vom kanadischen Journalisten Robert Hunter gegründet, verfolgte Greenpeace das Ziel, amerikanische Atombombenversuche vor der kanadischen Küste zu unterbinden. Dazu fuhren die Aktivisten aufs offene Meer hinaus ins Sperrgebiet bei Amchitka, wo sie durch ihre bloße Präsenz die Zündung der Bombe verhinderten. Bei dieser Gelegenheit wurden die Aktivisten auf das Schicksal der Wale aufmerksam, die von sowjetischen Trawlern auf bestialische Weise hingemetzelt wurden. Hunter begriff, dass, wenn ihr Videomaterial dieser Gemetzel in den Betrieb würde einspeisen können, ihr die Weltöffentlichkeit auf diesen Missstand aufmerksam machen könnte. Und ihr nannte diese Firma Mindbombs. Mindbombs. In diesen Mindbombs haben wir das Analogon dessen vor uns, was im Pariser Mai passiert, als Danny LaRouche Generalstreik, Generalstreik, Generalstreik ins Mikrofon rief. Eine Empörungsentladung, die ihrerseits auf wundersame Weise wirkungszeitig. Nun können wir von hier einen Sprung in die Empörungs-Hashtag-Kultur unserer Tage wagen. Wichtiger jedoch erscheint mir, sie zunächst einmal mit der Architektur des Netzes vertraut zu machen. Tatsächlich unterscheidet sich das Netz von allen tradierten Medien, hat man es jedoch mit einem neuen Ordnungssystem, einer Rationalität zu tun, die grundsätzlich anderen Mechanismen folgt. Dazu möchte ich Ihnen Robert Metcalfe vorstellen. Ein amerikanischen Ingenieur, der es Anfang der 70er nach Palo Alto, verschlagen hatte, wurde ehemaliger Direktor des DARPA-Programms Robert Taylor, der sich gegen den Vietnamkrieg ausgesprochen hatte, für den Kopiererkonzern Xerox eine futuristische Computerabteilung aufgebaut hatte. Xerox Park. Während seine Kollegen sich mit der Programmierung von Textbearbeitungsprogrammen, Druckerschnittstellen, ja, den ersten Personal Computer beschäftigten, verfolgte Metcalfe das Ziel, die verschiedenen Computer miteinander zu vernetzen. Merkwürdigerweise war außer ihm niemand von dieser Vernetzungsidee enthusiasmiert. Und warum? Weil jeder das unangenehme Gefühl hegte, eine solche Vernetzung könne nur auf die Verletzung der eigenen Privatsphäre hinauslaufen. Darauf, dass ein Kollege einfach so auf dem eigenen Desktop wildern und sich den Besitz von persönlichen Geheimnissen würde bringen können. Nachdem das Netz, das Metcalfe Ethernet getauft hatte, lief, begriffen die Wissenschaftler jedoch die Vorteile, die darin lagen. Nicht bloß, dass man sich E-Mails schicken, einen gemeinsamen Drucker nutzen und Dateien von anderen Rechnern herunterladen konnte. Darüber hinaus konnte man auch von außen den eigenen Rechner analysieren in Richtung auf Performance. Und was sich jeder an diesen Komfort gewöhnt hatte, verging, als das Netz zum ersten Mal ausfiel, keine 5 Minuten, bis alle Wissenschaftler in Metcalfs Büro vorstellig wurden und fragten, wo denn das Netz geblieben sei. Sie sehen, die Masse, die in der Französischen Revolution eine amorphe Größe war oder als Nation ein kollektives Phantasma dargestellt hatte, hat im Netz erstmals zu einer Gesellschaftsform gefunden. Menschen, die in einem gemeinsamen Netz hängen. Kommen wir aber zu dem Punkt, der uns besonders interessiert. Der Frage nämlich, warum das Netz strukturell betrachtet ein stärkerer Machtpol ist als die klassische Verbreitungstechnik, die wir mit dem Begriff der Repräsentation, besser noch mit der Zentralperspektive belegen wollen. Wie im Ancien Regime herrscht in der zentralperspektivischen Ordnung eine hervorgehobene Instanz, eine Zeitung, ein Fernsehsender, ein Buchverlag, welche ihr Publikum mit ihren Produkten beglückt, one to many. Im Netz gibt es diese Position nicht. Da folgt jeder Netzknoten peer-to-peer der Parole der Französischen Revolution. Liberté, Égalité, Fraternité. Nun gut, könnte man sagen, das entspricht der Logik des Telefonnetzes. Where's the news? Schauen wir uns nun einmal an, was passiert, wenn wir 2 Knoten miteinander verbinden. Da haben wir eine Verbindung. Bei 3 Knoten kommen wir auf 3, bei 4 auf 6 Verbindungen. Schreiten wir fort, sehen wir eine exponentielle Steigerung. Haben wir ein Netz von der Größe einer Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern, haben wir bereits 199 Millionen, 990.000 denkbare Verbindungen für uns. Und Sie können sich vorstellen, dass eine Mindbomb, was immer es sei, sich hier schneller verbreitet als über das örtliche Käseblatt. Und übersetzen Sie das in einen nationalen oder einen Weltmaßstab. Facebook mit seinen 1,3 Milliarden Benutzern, da haben Sie eine Zahl mit 18 Nullen vor sich. Eine Zahl, die so groß ist, dass die meisten von uns sie wohl gar nicht benennen könnten. Weil schon die Dichte eines solchen Netzes dafür sorgt, dass ein erfolgreiches Meme eine hohe Redundanz erreicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer von dieser Nachricht affiziert wird, um ein Vielfaches höher, als dies über Zeitung, Radio oder Fernsehen möglich wäre. Damit aber werden, langfristig zumindest, die Schleusenwärter der Vergangenheit hinfällig, die als Repräsentanten des guten Geschmacks eine Vorauswahl getroffen haben. Im Netzwerkeffekt, den man nach seinem Urheber auch Metcalfe's Law nennt, liegt jene strukturelle Revolution, die sich auf vielfältige, missverständliche Weise im Jahr 1968 verbreitet. Das ist eine Jugend, die mit Transistorradios und Verstärkern bestimmt ein neues Lebensgefühl artikuliert. Ein Gefühl von Weltläufigkeit und Gruppenzusammengehörigkeit, das sich mit den überkommenen Hierarchien schlecht verträgt. Der antiautoritäre Impuls, der mehr als alles andere die 68er Revolution charakterisiert, ist nicht bloß jugendlicher Aufmüpfigkeit geschuldet, sondern Indikator eines tiefgreifenden strukturellen Paradigmenwechsels von der Repräsentation hin zur Simulation, vom eisensamen Herrscher hin zur kooperativen Schwarmintelligenz. Und da alles gesagt ist und nur noch der Letzte es gesagt hat, wird die Dekapitation des französischen Königs zur Realität, müssen auch die Staatsbediensteten, wie der Untergang von Bretton Woods zeigt, sich mit der Dekapitation des Souveräns einverstanden erklären. Vielleicht mag Ihnen eine kleine Anekdote diesen Wandel verdeutlichen. Robert Metcalfe erzählt, wie er als junger Mann dem Repräsentanten der großen Telefonkonzerne eine Präsentation seines Netzwerks gegeben habe. Das ist nun dieser bärtige junge Mann, für den Herren der Kommunikation allen Schlips und Anzug gewendet, ihre Zukunft weissagen. Und was passiert? Das Netz fällt aus und nichts funktioniert mehr. Und als er schamesrot aufblickt, sieht er lauter erheiterte, ja geradezu befreit lächelnde Gesichter hinein, sind die Herren doch nun überzeugt, dass sich in ihrer Lebenszeit nichts, aber auch gar nichts mehr ändern wird. Wie wir wissen, haben sich die Herrschaften gründlich geirrt. Hinterrücks nämlich hat sich die Rationalität des Netzes durchgesetzt und weder die Brieftaube noch den Apparatschik alten Schlages verschont. Der König ist tot. Und an die Stelle der Repräsentation ist die Logik der Simulation die frei fluktuierenden Netzknoten und Schwarmintelligenzen getreten. Und weil der Computer eine Wunschmaschine ist, wird das Phantasma zur Realität. Imagination au pouvoir, die Einbildungskraft an die Macht. Sie sehen, in unserer Feier der 68er Kulturrevolution sind wir in der Gegenwart gelandet, in jener Welt, in der wir um Filterblasen und Erregungswellen kreisen, jene Mindbombs mithin, in denen sich der Konflikt zwischen der alten und der neuen Welt weiter noch zuspitzt. In diesem Sinn ist die strukturelle Revolution, die mit 68 anhebt, noch ganz fix abgeschlossen. Es kann durchaus sein, dass uns die eigentlichen Schockwellen der digitalen Revolution erst noch bevorstehen. Hier begegnen wir einem Dilemma, das wir bereits in Gestalt der 68er haben beobachten können und das mich an meiner euphorischen Danksagung vom Anfang zweifeln lässt. Es ist die fatale Neigung, die politische Romantik der nüchtern, skrupulösen Gegenwartschau vorzuziehen. Es ist halt sehr viel reizvoller, sich zum Herrn der Geschichte aufzuschwingen, als sich einzugestehen, dass die Triebkräfte der Zeit doch immer weitgehend unbegriffen, folglich schwer kontrollierbar sind. Wer sich in den Dschungel zurückträumt und sich den edlen Wilden zum Vorbild kürt, ein Denker, das heute in Gestalt von Tiermontismus und Gesinnungsethik daherkommt, hat den Vorteil, dass er sich mit den Zumutungen der Gegenwart nicht herumschlagen muss. Stattdessen kann er sich mit den Schlachten der Vergangenheit vergnügen und die vertrauten moralischen Demarkationslinien am Leben erhalten. Man mag es sich unter der Illusion der ewigen Jugend zu frönen in einer solchen Traumwelt bequem einrichten, jedoch besteht der Preis dieser Komfortzone in einem Mangel an Geistesgegenwart. In diesem Sinn wäre die Frage nicht an den jungen Mann, sondern an uns und unsere Gesellschaft zu richten. Wäre es möglich, dass wir unsere große Zukunft schon hinter uns haben? Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.